Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand.
Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, Freunde. Ich liebe das Intro. Ich finde die Musik wirklich richtig geil. Ich muss da mal gerade einen Shoutout machen an Stefan, der das Ganze komponiert hat. Ich find's richtig gut. So, also, was wollte ich sagen? Herzlich willkommen bei Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Ihr wisst doch Bescheid. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die ganz sicher in keiner Speisekarte, aber in jedem Fall über den Dingen stehen. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Sascha Stemberg. Es gibt Restaurants, da musst du dich entscheiden. Wirtshaus oder Sterneküche, Holzbrett oder Degustationsmenü, Currywurst oder Hummer. Und dann, ja, dann gibt es das Haus Stemberg. Dort stellt sich diese Frage gar nicht erst. Dort gilt, wenn es einfach klingt, muss es trotzdem perfekt sein. Zwei Karten, ein Herz und ein Qualitätsversprechen, das für Schnitzel genauso gilt wie fürs Menü. Oder anders gesagt, wer hier Currywurst bestellt, bekommt genauso viel Handwerk wie der Gast am Degustationstisch. Sascha führt ein Haus, das seit 1864 in Familienbesitz ist. Er ist nahbar, familiär, präzise, leidenschaftlich und er verkörpert so etwas wie die neue deutsche Klassik. Traditionell im Fundament, modern im Kopf, ohne Show, ohne Shishi. Er hat sich sein Handwerk nicht nur zu Hause geholt, sondern bei den Großen. Klassische Schule, Produktverständnis und diese Liebe zum Detail, die man schmeckt, bevor man sie erklären kann. Und er war draußen in der Welt, Mauritius, nur um am Ende wieder dort zu landen, wo Heimat nach ehrlicher Gastfreundschaft schmeckt. Seine Küche ist regional vernetzt, aber nicht dogmatisch. Wenn der beste Fisch aus der Bretagne kommt, Leute, dann kommt der beste Fisch eben aus der Bretagne. Hauptsache, er ist gut. Vor allem bei der Soße. Bei Stemberg ist Soße nicht drüber, sondern drin. Seele, Tiefe, Haltung. Und wer einmal eine wirklich gute Soße gegessen hat, weiß, danach diskutiert man über vieles, aber nicht mehr darüber, ob sie wichtig ist. Und diese Geschichte gehört auch seinem Vater Walter Stemberg. Die gutbürgerliche Tradition, das Gasthausgefühl, die Beständigkeit, all das ist das Erbe, auf dem Sascha baut. Vater und Sohn, Schulter an Schulter, zusammen mit Familie und Team. Ein Restaurant als Gegenentwurf zum Wirtshaussterben. Nicht nostalgisch, sondern zukunftsfähig, weil es ernst gemeint ist. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Und damit moin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Sascha, hey.
Moin, mein Lieber, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ich muss mal ganz kurz fragen. Ich habe mich das jetzt in den letzten Folgen auch gefragt. Sind diese Einleitungstexte, sind die zu lang oder würdest du sagen, nö, das passt?
Hast du mich jetzt gefragt?
Ja.
Ja, nö, ich finde das gut. Absolut. Ja? Hab mich auch wiedergefunden. Alles gut. Ich höre nicht gerne, dass man über mich spricht, aber ich glaube, das passt so.
Du, ehrlicherweise finde ich das total schön, dass du das so sagst, weil es ist ja auch eine gewisse Art der Lobhudelei, völlig zu Recht. Und ich habe so ein bisschen die Beobachtung gemacht und du bestätigst es gerade. Die Leute haben so ein bisschen gelernt, Lob auch mal ruhig anzunehmen und nicht gleich zu sagen, ach nee, Quatsch, so toll bin ich auch nicht.
Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, man liest ja häufiger auch in der Presse über sich und wir machen das Game ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich mag das immer nicht so gerne tatsächlich. Ich lasse lieber Taten sprechen und mache hier jeden Tag das, was ich gerne tue. Und es ist schön, Lob zu bekommen, das tut auch gut, aber ich gebe das einfach auch mal voll gerne weiter an den Rest der Familie beziehungsweise ans Team und das gerne auch jeden Tag.
Also das finde ich ist ein wunderbarer Einstieg. Schöner geht's eigentlich gar nicht. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Sascha, welches Geschäft ist dir am liebsten? Also ich habe es ja gerade im Intro so ein bisschen vorgelesen. Bei euch gibt's sowohl die ehrliche Hausmanns- oder Hausfrau-Kost als auch das Degustationsmenü, was einfach echt ein Scheißwort ist, wenn man das im Intro irgendwie vorliest. Hast du was, wo du sagst, dein Herz schlägt ein klein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung oder bist du komplett in beidem aufgegangen?
Nee, tatsächlich die Symbiose aus beidem, weil du dafür Überraschungen sorgen kannst. Weit gereistere Gäste, die vielleicht auch oft was anderes erwarten in einem Restaurant mit Michelin-Stern, die kannst du ganz gut aus der Reserve locken, wenn du plötzlich eine Graupensuppe und eine Blutwurst servierst. Zumindest so auf diese Art und Weise, wie wir das machen.
Ja, ihr habt ja tatsächlich, also es liest sich oder es sagt sich auch so wunderschön, zwei Karten, ein Herz. Euer Haus Stemberg ist ja berühmt dafür, dass die Currywurst oder eben das Wiener Schnitzel genauso perfekt sein müssen wie das eben angesprochene Degustationsmenü. weil sich's romantisch und schön liest, oder ist das wirklich euer Anspruch?
Ja, die Currywurst wirst du jetzt nicht so oft finden, die mache ich schon mal auf Vorbestellung, weil mein Vater vor Ewigkeiten da mal so eine Soße geboren hat, die auch echt lecker ist. Aber nee, der Grundtenor ist eigentlich der, dass mein Vater in der vierten Generation der Erste war, der so ein bisschen in die Gourmet-Küche reingeschnuppert hat. Damals Anfang der 70er in Düsseldorf. Und als er dann später nach Hause gekommen ist und das Restaurant übernommen hat, hat er sich gedacht, warum kann denn hier in so einer Fuhrmannsgaststätte, was es halt nun mal früher war, weil wir liegen zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet und hier sind schon vor weit über 100 Jahren die Kohlen vorbeigefahren worden aus dem Ruhrgebiet ins Rheinland, deswegen eine Fuhrmannsgaststätte früher sozusagen. Dieses bodenständige regionale Handwerk, diese Küche mit Kartoffelsalat und Schnitzel, wie auch immer, so wie das früher war, warum kann man das nicht verbinden und gleichzeitig auf die Karte auch ein Stück Fische und Hummer setzen? Und das war halt einfach für die damalige Zeit, so Ende der 70er, Anfang der 80er, wirklich sehr ungewöhnlich. Und das hat er echt so meines Erachtens echt sehr, sehr gut gemacht und es kam auch sehr gut an. Die Restaurantführer haben das nicht verstanden früher, die einen oder anderen. Die haben ihn dafür auch, da gab es mal den Gourmillon, den gibt's ja heute gar nicht mehr. Zumindest nicht in Deutschland. Die haben ihn damals mal für zersemmelt und haben gesagt, er wüsste ja gar nicht, ob er evangelisch oder katholisch wäre, weil da steht irgendwie eine Blutwurst und ein Lachs auf der Karte. Was hat denn das mit miteinander zu suchen? Das muss man räumlich trennen. Logische Schlussfolgerung
der
ist...
Der sogenannte Blutlachs.
Ja, genau. Sehr gut. Ich bin zurückgekommen irgendwann nach Hause, habe mich eingearbeitet, habe dann die Küchenleitung irgendwann übernommen und habe dann aber auch erst auf meinem Weg erkannt, dass das genau der richtige Weg ist, den mein Vater da eingeschlagen hat, vor jetzt mittlerweile fast 50 Jahren, irgendwie so. Und ich das, glaube ich, so weitermachen sollte, weil das ist definitiv einfacher für den Gast, weil er eine größere Möglichkeit der Wahl hat. Es ist einfacher. Also das ist ganz einfach, ganz kurz erklärt. Meine Frau hat Bock irgendwie auf zwei, drei leichte, schöne, elegante Gänge. Ich möchte aber Schnitzel essen. In manchen Häusern musst du für das Schnitzel musst du ins Bistro und die schöneren Gerichte, wenn man das überhaupt so nennen kann, was ich auch völlig schwachsinnig halte, gibt's dann im Gourmet-Restaurant. Und das hat's bei uns nie so gegeben. Und das ist aus wirtschaftlicher, wie aber auch aus auch kochtechnischer Sicht meines Erachtens nach wie vor der richtige Weg, den so zu gehen.
Ich überlege auch gerade so richtig, woanders kenne ich das gar nicht. Seid ihr da, habt ihr da ein Alleinstellungsmerkmal?
Also wir hatten mit Sicherheit, da bin ich glaube ich auch sehr stolz drauf, als mein Vater das geboren hatte und auch die letzten Jahre, wo er es betrieben hat und ich es in den 2000ern, so bis 2010, 2012, haben wir das dann wirklich dann nochmal komplett mit der Profil verschärft, sind wir schon sehr eigenständig gewesen. Mittlerweile machen es, glaube ich, relativ viele tatsächlich, weil auch einige erkannt haben. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich gemerkt habe früher. Ich hatte Kollegen, und die habe ich natürlich immer noch, und Freunde in der Gastronomie, die hatten auch so Anfang, Mitte der 2000er größeres Haus als wir, weil wir haben ja kein Hotel dabei, wir haben nur dieses Restaurant. Und die hatten ein Bistro und ein Gourmet-Restaurant im Haus. Und dann war das Bistro jeden Abend ausgebucht und im Gourmet-Restaurant waren irgendwie nur zwei Tische belegt. Und was ist dann passiert? Die Leute sind gekommen oder kurzfristig angerufen oder Walk-ins oder was auch immer. Die haben die Leute nach Hause geschickt, weil sie im Bistro sitzen wollten und das war voll und das Gourmet war leer besetzt. Das ist ja wirtschaftlich als Unternehmer gesehen eine absolute Vollkatastrophe. Und deswegen glaube ich, dass das mittlerweile auch viele... ich möchte niemals behaupten, dass das einer nachgemacht hat oder sonst irgendwas, aber ich glaube tatsächlich, dass wir vor allen Dingen auch durch die Vergabe des Michelin-Sterns und durch andere Auszeichnungen, die wir bekommen haben auf unserem Weg, den Weg so ein bisschen geebnet haben, dass es auch so gehen kann.
Wobei, jetzt fällt mir auch gerade ein, also ihr seid dann wahrscheinlich wirklich ein leuchtendes Vorbild oder sagen wir mal eine Inspiration für den einen oder die andere gewesen. Der Stefan Feeth vom Jellyfish in Hamburg ist ja ähnlich. Der hat auch ein Bistro in seinem Sterne-Restaurant drinne. Und das 100-200 hat ja auch nochmal ein Restaurant im Restaurant, das sogar, glaube ich, einen Stern bekommen hat. Also das 100-200 rund um Sophie und ihren Mann hat unten, glaube ich, zwei Sterne und oben ein Stern.
Genau, die machen also, das ganz großartig, die beiden mit ihrem Team. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich zwei Restaurantkonzepte in einem Haus, die aber auch sehr klug gelöst sind und vor allen Dingen die Neuzeit absolut auf ein super Level bringen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass du alles in einer Räumlichkeit hast, dass die Speisekarte aber beides hergibt. Weil ich glaube, mich recht zu erinnern, dass du bei Thomas aus dem Glory oben die Sachen, ist ja glaube ich auf der Empore, genau. Dass die haben eine separate Karte zum 100-200 und wir haben aber alles auf einer Karte und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Also was früher draußen nur Kännchen war, ist bei Thomas und Sophie oben nur ein Stern.
Ja, großartig, wie die das machen. Also wirklich, wirklich cool. Dieser Erfolg, den sie die letzten Jahre da aufgezeigt haben. Absolut zeitgemäß. Und das ist auch ein absolut zeitgemäßes Konzept, glaube ich auch. Aber wie gesagt, bei uns ist halt alles von einer Karte in einem Restaurant. Und wir haben immer noch Gäste, das ist sehr lustig, bestimmt einmal die Woche Reservierungsanfragen. Wir möchten gerne bei ihm im Gourmet-Restaurant sitzen. Oder wir möchten gerne bei ihm im Gasthof sitzen. Und dann sagen wir mal, Leute, es ist alles das Gleiche. Also ihr könnt Graupensuppe haben und Champagner trinken. Ihr könnt aber auch Menü essen und Fassbier trinken. Egal wo ihr sitzt, egal welchem, das ist alles das Gleiche.
Und das bedeutet auch, mein Gegenüber isst ein Schnitzel und ich nehme das Degustationsmenü mit Stern. Das funktioniert auch?
Ja, absolut.
Ach, natürlich dann absolut. Geil, wenn man sagt, wir teilen die Rechnung.
Zum Beispiel. Absolut. Nee, aber das geht. Wir haben ja auch oft, du, da hast du auch mal, jeder weiß doch, wie das ist. Du gehst mit Freunden unterwegs, hast dich verabredet, aber irgendwie an dem Tag hast du gar nicht Bock, so ausladend zu essen. Dann isst du halt zwei Gänge. Die anderen haben sich aber auf den Tag so gefreut, haben sich das Menü schon ins Auge gefasst und wollen halt sechs Gänge essen. Ja, dann lass sie doch die sechs Gänge essen und der dritte oder vierte oder fünfte, der am Tisch sitzt, ist halt nur zwei Gänge oder drei Gänge oder weiß ich was. Ist doch völlig egal.
Ja, wobei, du sagst es jetzt so lapidar, man weiß, wie es ist. Also wenn man einen Stern oder mehrere essen geht, dann hat man in der Regel, hat man sich ja so ein bisschen drauf eingestellt, was da auf einen zukommt. Ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Konzept, was ihr fahrt, gerade für Leute, die sich vielleicht noch gar nicht mit der Sternegastronomie beschäftigt haben, ist es eigentlich der perfekte Einstieg, eben weil genau das passiert, was du gesagt hast und was ja auch, finde ich, gerade in der heutigen Zeit nicht ganz so wegzuwischen ist, der Preis spielt ja auch immer wieder mal eine Rolle und was kann ich alles dazwischen kommen? Und dann ist das Portemonnaie im Abend halt doch ein bisschen kleiner als erwartet. Und dann schiebst du es halt auf, aber gehst trotzdem nicht hungrig raus. Also ich finde das wirklich eine richtig, richtig schöne Idee, die ihr da geboren habt.
Ja, wir fahren da auch tatsächlich sehr gut mit. Das beschert uns eine extrem gute Auslastung, was ich als Unternehmer natürlich auch gerne sehe und wir auch so machen müssen, aufgrund der vielen Mitarbeiter, die wir haben und die laufenden Kosten, die jeder im Nacken hat. Das muss ja alles bezahlt werden, hilft ja nichts.
Seid ihr denn immer noch so ein Drive-In-Restaurant, weil rein theoretisch könntet ihr auch mal überlegen, ob ihr nicht eine Ausgabe nach außen dann macht, oder? Im Vorbeifahren.
Das wäre lustig, ja. Wir sind an einer relativ belebten Hauptstraße, ja, aber ich glaube, wir sind tatsächlich mit Arbeit gesegnet, deswegen reicht das, was wir hier machen, also mit Außerhaus dabei. Das haben wir in Corona exzessiv betrieben, glücklicherweise auch da sehr erfolgreich, aber ich bin ganz froh, dass ich wieder auf Porzellan anrichten darf und nicht in Pappschalen.
Man hat es fast wieder vergessen, ne? Also was bei Corona, was die Not erfinderisch gemacht hat und was gerade in der Gastronomie mit Boxen und mit Ausfahrerei und mit Internetbestellerei alles gemacht worden ist.
Ja, das war brutal. Aber es war tatsächlich auch, also bei all dem Negativen, was dabei war, war es auch tatsächlich eine schöne Zeit, weil ich habe noch nie so lange am Stück jeden Abend frei gehabt und konnte mit meinen Kindern was machen. Also das hat uns in vielen Dingen, tatsächlich hat uns Corona die Augen geöffnet, weil wir danach die Mittage geschlossen haben im Restaurant unter der Woche, um die Arbeitszeiten zu optimieren und sind dann Step by Step von 2021 Richtung 22 irgendwann von 28 auf 34 Urlaubstage hochgegangen für alle unsere Mitarbeiter und wir aber auch für unsere Familie.
Jetzt aktuell?
Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal 34 Urlaubstage, ja genau, wow. In 5 Schließungsblöcken, weil ich schließe das Restaurant auch immer, weil sonst macht das für mich als Inhaber keinen Sinn, wenn ich jeden Tag an den E-Mails und am Telefon hänge. Ich bin das meinen Kindern schuldig, bei meinem Arbeitswandel und Lebenswandel, den ich habe, dass ich mehrere Phasen im Jahr einfach komplett blocke für meine Familie. Das sind sie, bin ich ihnen einfach schuldig und das bin ich aber auch meinen Mitarbeitern schuldig, die jeden Tag eine großartige Leistung bringen, weil letztendlich ohne, dass die den Motor ölen, läuft der Motor nicht und das eine spielt es, wenn die gut performen, weil die happy sind, kommen die Gäste wieder. Und wenn die Gäste wiederkommen, bezahlen die den ganzen Bums, der hier passiert. Und das ermächtigt mich wiederum, ein Stück weiter nach vorne zu preschen, zu sagen, okay, wir machen halt noch mehr Urlaubstage. Mein Optimum-Ziel ist, irgendwann mal auf 40 zu kommen. Mal gucken, ob sich das handeln lässt, weil ich sag mal, bei einer Personaldecke von über 40%, denn du sagst, du schließt den Laden übers Jahr hinweg 34 Urlaubstage auf 5 Blöcke, brauche ich jedem Unternehmer nicht zu erzählen, was das kostet. Aber am Ende des Tages, wenn es doch reicht, was dabei übrig bleibt, um zufrieden zu sein und die Leute sind zufrieden und vor allem wir haben Freizeit, dann ist es doch das Allergeilste eigentlich.
Also noch kann man uns ja nur hören, aber wenn man uns jetzt sehen könnte, würde man mehr oder weniger wirklich auch deine leuchtenden Augen sehen oder deinen sehr positiven Gesichtsausdruck dabei. Und wer deinen Vater Walter kennt, der weiß auch, dass ihr beide im Doppelpakt nicht nur visuell einfach gute Laune macht, sondern auch im Gespann immer wieder Spaß macht. Ich würde euch nochmal ganz gern ein bisschen verorten. Also Inhaber und Küchenchef im Haus Stemberg, das haben wir jetzt geklärt. Ein Stern, auch 17 Punkte im Go & Mio, wenn es den denn noch gibt. Also mir war das gar nicht bewusst, dass es den nicht mehr gibt.
Ja, den Gomio gibt es nicht mehr. Also ich glaube, die letzte richtige Ausgabe, ich weiß gar nicht, war die vor 2-3 Jahren. Ich glaube, da hat mittlerweile 3-mal den Verlag gewechselt. Und jetzt gibt es den Gomio offiziell gar nicht mehr in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, also du führst jedenfalls ein Erbe, das kann man ja an der Stelle genauso sagen, das seit 1864 Familienbesitz ist. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Du stehst für die perfekte Symbiose aus der gutbürgerlichen Tradition, eben vom Vater Walter und deiner ganz eigenen modernen Sterneküche. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr 2 Karten habt, die aber wirklich ein Herz in sich tragen und das kam eben auch schon raus, du bist ein echter Familienmensch, kein abgehobener Sternekoch und hast eine Mission, indem du sagst, Gastronomie als echtes Handwerk und ehrliche Gastfreundschaft erlebbar machen, fernab von all der Show. Fernab von all der Show würde ich dir, so wie ich dich kenne, nicht ganz abnehmen, aber ich finde, es ist eine sehr authentische und es ist eine sehr ehrliche Show, die du abziehst. Und das Abziehen hört sich jetzt auch negativer an, als ich es tatsächlich meine, weil ich finde, dass du und dein Vater, ihr habt da schon so eine kleine Serie für euch gedreht, oder?
Na klar, logisch. Am Ende des Tages sage ich immer wieder, wir sind halt Unternehmer und muss gucken, wie das ganze Ding läuft. Wir sind absolut authentisch. Wir stehen zu dem, was wir sagen und wir leben das, was wir hier leben und das jeden Tag. Also ich bin jeden Tag im Laden in der Regel, wenn der auf ist, von morgens bis abends. Ich schließe morgens mit auf und schließe abends auch mit ab. Das ist keine Show. Das ist, wer uns kennt und wer unseren Laden kennt, weiß genau, wie wir ticken und dass das alles real ist. Was mich ein bisschen mehr stört, ist mittlerweile vieles, was in unserer Branche passiert. Und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, weil ich mache das jetzt dieses Jahr 30 Jahre und ich mache das sehr gerne. Und Auszeichnungen sind auch was ganz, ganz Tolles. Gerade der Michelin-Stern zum Beispiel ist ein Riesending und auch andere Auszeichnungen sind wirklich toll, sind vor allen Dingen auch toll fürs Team, fürs Ego. Und da komme ich aber auch zum Punkt, ich finde, unsere Branche hat ein bisschen zu viel Ego. Deswegen bin ich nicht mehr so oft auf so vielen Veranstaltungen vertreten. Ich gucke da, wo ich hinkommen kann oder wo ich auch geschäftliche Sachen zu regeln habe. Ansonsten ziehe ich mich ein bisschen raus manchmal, weil ich es echt ein bisschen schwierig finde. Der eine oder andere, der sich immer so gerne in Champagnertheken in Deutschland tummelt bei irgendwelchen Preisverleihungen, sollte doch vielleicht mal lieber gucken, dass er seine Mitarbeiter und seine Lieferanten richtig bezahlt. Ich halte das für deutlich wichtiger in manchen Situationen. Und man muss auch am Ende des Tages immer sagen, so schön unsere Branche ist, und ich liebe diese Branche, und ich würde meinen Kindern auch nicht davon abraten, das zu machen, wenn sie es machen möchten. Aber wir retten keine Leben. Ja, also wir machen den Leuten eine schöne Zeit, und das ist wichtig. Flucht aus dem Alltag. Wir beschäftigen uns mit Produkten, mit Nachhaltigkeit. Wir geben Wissen weiter. Das ist alles toll. Aber ich rette keine Leben. Also ein bisschen weniger ist vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr. Stände also, dem einen oder anderen, glaube ich, auch mal ganz gut in unserer Branche.
Weil es da nicht authentisch genug ist und man sich selber so ein bisschen zu sehr in den Fokus stellt als Besitzer oder als Chef eines Restaurants? Oder was genau meinst du?
Nein, am Ende des Tages meine ich, dass kein Restaurant ohne seine Mitarbeiter funktioniert und ohne seine Gäste. Das sollte man auch als Dienstleister mal am Ende des Tages unterm Strich mal gar nicht vergessen, weil wir kochen, am Ende des Tages kochen wir für unsere Gäste. Und das sind wir. Wir sind Dienstleister, okay? Mit Herz und Seele, gar keine Frage, aber wir sind Dienstleister am Gast und für den Gast. Und der Gast ist derjenige, der letztendlich uns hilft, unsere Rechnungen zu bezahlen. Und auf dem Weg dahin sind es die Mitarbeiter, die uns helfen, das alles zu machen. Und deswegen sollte man das Ganze einfach auch mal pflegen und mal auch drüber nachdenken. Und unsere Branche ist sehr egolastig. Da kann ich mich bestimmt auch nicht von immer freisprechen. Ich habe ja auch ein breites Rückgrat. Aber ich finde halt einfach, es gibt mittlerweile zu viel Auszeichnungen und zu viele Galas und zu viele Veranstaltungen. Es sind ganz viele, die sich was verdienen. Das ist auch richtig so. Ich finde es auch ganz großartig, dass wir mittlerweile so viele tolle Frauen auch in der Branche haben, dass sich da auch nicht mehr was tut. Aber es gibt halt einfach auch wahnsinnig viele, die sich immer wieder gerne bis zum Exitus feiern lassen, wo ich weiß, wo es hintenrum ganz anders aussieht. Und das finde ich halt einfach echt, ich finde das schwierig.
Ja, im Prinzip hast du das ja in jeder Branche, ne? Also,
total, aber nicht jede Branche wird so ins Licht gebracht wie unsere.
Findest du?
Ja, würde ich schon sagen. Also
ins Licht gebracht durch Kochshows und Content Creator, oder was meinst du mit?
Zum Beispiel.
Ich frage mich jetzt gerade nur, mal ein bisschen provokant. Kann dir doch eigentlich scheißegal sein, oder?
Ist es mir am Ende des Tages auch, weil am Ende des Tages kehre ich von meiner eigenen Haustüre. Aber ich finde es halt trotzdem so, wie hat man sowas genannt? Früher Freibiergesichter. Dafür gibt es einfach total viele bei uns in der Branche. Und das finde ich halt echt hart nervig. Da bin ich halt einfach wirklich. Vielleicht hat das auch mit zunehmendem Alter zu tun. Da kommt irgendwo die Weisheit, oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe manche Dinge etwas gespalten. Ich finde das auch okay, das mal anzusprechen, weil es ist halt nicht immer alles nur geil. Und nicht immer alle nur, wir sammeln unser Zeug selber und das. Und das ist halt nicht überall so. Es ist halt, die Branche ist cool und es ist großartig. Und es gibt für mich nichts Schöneres, auch zu reisen aufgrund der Branche, weil du triffst so tolle Menschen auf der Welt. Und ich habe in meinen 30 Jahren so viele tolle Menschen auch schon getroffen und auch so viele coole Mitarbeiter gehabt. Und wenn ich überlege, wer heute überall wie wo ist und was für eine Karriere gemacht hat, das macht mich echt stolz. Und aber am Ende des Tages kochen wir doch einfach auch nur und versuchen, Gäste glücklich zu machen. Ich glaube, der eine oder andere nimmt das ein bisschen zu ernst.
Aber du hast ja beispielsweise auch schon bei diversen Showformaten gekocht. Also
total.
Du hast ja dieses Rad, was du auf der einen Seite gerne anhalten möchtest, hast du ja auch ordentlich mitgedreht. Mhm. Wäre das jetzt etwas, was du kategorisch in Zukunft ablehnen würdest? Oder würdest du sagen, wenn ich noch einmal, um in diesem Bild zu bleiben, auf diesen Wagen mit dem Rad aufsteige, dann würde ich anders mitdrehen, nämlich eine klare Botschaft nach draußen bringen, wie zum Beispiel, denkt mal ein bisschen an eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, das meine ich gar nicht mal zwingend damit. Auch für mich ist das Medium, sag ich mal, Instagram oder Fernsehen natürlich wichtig. Das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte eher darauf hinaus, dass wir, dass unsere Branche an vielen Stellen, glaube ich, zu viel gefeiert wird. Und dass da auch viele bei sind, wo ich das nicht richtig finde, weil es einfach nicht in Ordnung ist, was da teilweise auch hinter den Kulissen passiert. Und das ist dann, das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Ich finde, also die mediale Aufmerksamkeit von einem Job, das ist ja alles cool. Das meine ich ja gar nicht damit. Sondern einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen wichtiger.
Ja, also unterm Strich verstehe ich natürlich schon, was du meinst. Also die Mitarbeiterführung, dieses Thema, das ist ja nun jetzt schon zu Beginn rauszuhören, ist dir unheimlich wichtig. Und du arbeitest sowohl mit Azubis als auch mit langjährigen Vollprofis zusammen. Gibt es denn irgendeine bestimmte Art, wie du sagst, so motivierst du die jungen Leute heute für einen Job, der ja ehrlicherweise nach wie vor unheimlich viel Opferbereitschaft einfordert?
Erstmal vorwegzunehmen, Opferbereitschaft finde ich immer schwierig, weil, warum? Du musst am Wochenende arbeiten, okay, aber zum Beispiel in unserem Betrieb hast du donnerstags freitags frei, das heißt, du kannst vormittags deine Sachen erledigen, kannst auch freitagsabends mit Leuten, die nicht aus der Gastro rauskommen, weggehen, du kannst, weil wir unter der Woche nachmittags anfangen, vormittags alles erledigen, das Fitnessstudio kannst abspannen, wie gesagt, hast reichlich Urlaubstage, also hat nicht jeder Job Vor- und Nachteile, das ist schon mal so, das ist halt auch immer so schwierig, weil unser Job ist immer so negativ behaftet, also im ersten Moment, so Arbeitszeiten und dann arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Das sehe ich halt auch gar nicht so. Man muss sich das halt nur ein bisschen einteilen. Klar, die Regel ist, Samstag, Sonntag frei zu haben. Haben auch viele mittlerweile. Aber wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, also du hast die Frage ja eigentlich genau so beantwortet, dass du eben oder ihr außer einem Gehaltscheck genau diese Dinge schon mal bietet. Andy Zingler hat das hier in der vergangenen Folge auch erzählt, als wir über das Restaurant Klinker gesprochen haben. Das hat samstags einfach gar nicht geöffnet, eben damit die Mitarbeitenden ein echtes Wochenende haben und die Gastronomie vielleicht an einem anderen Ort, der samstags geöffnet hat, auch mal miterleben können. Du hast es eben gerade auch angesprochen, dass die Dinge sich verändern. Gerade was Urlaubstage angeht, was die Möglichkeiten für Fitnessstudio und Co. angeht oder ganz profane Behördengänge. Also insofern tickt dir da ja schon alles andere als old-fashioned und traditionell. Wie ist denn das mit dir und deinem Vater, wie ist denn das angefangen, als du oder als ihr gemerkt habt, es ist jetzt so langsam aber sicher an der Zeit, den Kochlöffel nicht abzugeben, sondern zu übergeben? Ich erinnere mich, ihr hattet ja schon den einen oder anderen Reibungspunkt, oder? Wie es weitergeht im gleichen Betrieb.
Ja klar, eine Generationsübergabe innerhalb der Familie ist nicht einfach. Also das muss schon auf lange Hand vorbereitet werden. Anfangs mussten wir uns sowieso erstmal entscheiden, wer welchen Bereich abdeckt. Weil beide zusammen in der Küche, das hat nicht funktioniert. Das haben wir kurzzeitig mal ausprobiert. Das hat
Woran habt ihr gemerkt, dass es nicht funktioniert hat?
Mein Vater hat es nicht zugelassen, dass ich neue Ideen reinbringe. Ich habe gedacht, boah, man muss echt alles mal verändern, den Laden in eine neue Zeit zu bringen. Und dann bist du halt einfach ständig aneinander geeckt. das war echt schwierig. Das war vor allen Dingen schwierig für alle Mitarbeitenden. Ja, also diesen ganzen Hackmack und Reibereien und so. Und wir mussten uns dann von einigen Altlasten intern innerhalb auch der Familie trennen. Wir mussten einiges angehen, wir mussten Dinge verändern. Das war ein relativ langer Zyklus. Und im Bilde dieses Zykluses haben wir einfach auch gemerkt, wir müssen das auf lange Hand vorbereiten. Also auch mit dem Steuerberater, wie sieht das wirtschaftliche Modell in Zukunft aus? Wann überschreibt man so ein Objekt? Wie macht man das? Wann ist derjenige Geschäftsführer? Wie macht man das mit der Konzession? Das will wirklich gut vorbereitet werden. Und wir hatten glücklicherweise die Zeit dafür, das zu machen, haben das auch langfristig gemacht. Also ich war knapp 10 Jahre im Betrieb, bevor ich den Betrieb komplett übernommen habe. Das war dann 2015, also vor 11 Jahren. Und da gab es wirklich viel Reibereien. Ist so. Und meine Eltern sind heute noch da. Mein Vater ist 75, meine Mutter wird jetzt 74 dieses Jahr. Und die sind auch immer noch da, weil wir halt alle auch zusammen auf dem gleichen Grundstück wohnen. Und es ist auch schön, dass sie noch da sind. Es ist nicht immer einfach innerhalb der Familie, auch bei zunehmendem Alter nicht, logischerweise, für beide Seiten. Aber trotzdem ist es natürlich auch schön, dass sie noch da sind. Das bringt auch so ein bisschen diese Seele bei uns im Restaurant mit.
Gibt's was, wo ihr, du und der Walter, nach wie vor komplett unterschiedlicher Meinung seid, aber du ziehst es als Chef durch?
Da gibt's immer wieder mal Sachen, wo ich dann sage, okay, ich muss das jetzt so machen, weil ich trage dafür die Verantwortung. Aber so richtig krasse Unstimmigkeiten gibt's eigentlich nicht. Und obwohl ich letztendlich auch den Deckel bezahlen muss und die Birne dafür hinhalten muss, nehmen wir, also mit wir meine ich meine Frau auch und auch unsere Mitarbeiter, auch meine Eltern immer noch mit auf die Reise, wenn wir Änderungen machen wollen. Wir wollen dies Jahr auch zum Beispiel mal noch einiges umbauen im Restaurant, ein bisschen frischen Wind reinbringen. Das ist alle paar Jahre mal wichtig, nicht nur für die Gäste, sondern auch für dich selber, wenn du jeden Tag da arbeitest, dass du dich wohlfühlst. Und das machen wir sowieso an allen möglichen Ecken und Kanten immer. Aber so alle 8, 7, 8, 9 Jahre ist so ein neuer Anstrich und neue Bilder und vielleicht mal ein paar neue Möbelstücke. Also wirklich so ein Roundup schon mal ganz cool. Und da merkt man natürlich dann auch schon mal die Unterschiede der Meinungen. Aber am Ende des Tages muss ich gewisse Dinge dann einfach auch mal durchziehen, weil ich ja logischerweise mir auch selber über all die Jahre auch mein eigenes Fett abschrubben musste, wenn man das so sagen möchte, um zu wissen, geht das nicht, hast du jetzt völlig falsch gelegen, wie auch immer du das nennen möchtest. Du musst ja irgendwann mal deine eigene Birne durchsetzen, das hilft ja nichts.
Ich frage mich gerade, also wir kennen es ja wahrscheinlich alle von zu Hause, es ist ja gar nicht so, den einen fällt es leichter, aber den meisten glaube ich gar nicht so leicht, mal frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen, also Sachen umzustellen oder umzustreichen oder gar rauszuwerfen. Wie ist denn das in einem Restaurant, wenn man, also die Rosine Ostler hatte hier vor ein paar Wochen ja erzählt, als sie dann im Alois angefangen hat, als Chef einzusteigen, als Chefköchin, dass es natürlich auch den ein oder anderen Stammgast gegeben hat, für den das dann nichts mehr gewesen ist. Er oder sie ist dann einfach nicht mehr gekommen. Mhm. Ist das im Kopf, wenn du jetzt sagst, du willst das ein oder andere auch visuell
Nein, gar nicht.
Dass man einen Gast verliert?
Nein, wir ziehen voll durch. Also das glaube ich auch nicht, weil wir ändern ja nichts am Konzept. Also wir bleiben, wie wir sind, wir bleiben die Menschen, die wir sind, die Mitarbeiter bleiben die Mitarbeiter, die sie sind und die Karte bleibt auch, wie sie ist. Wir ändern nur an der Optik ein bisschen was. Und auch da werden wir uns nicht verlieren. Wir haben uns bewusst einen Innenarchitekten gesucht, der selber ein Familienbetrieb ist, wo alle Familienmitglieder mitarbeiten in verschiedenen Sparten des Hauses, die auch ein bisschen eine Geschichte mit sich bringen, weil wir wollen aufgrund der Geschichte, die wir haben, da Kleinigkeiten umbauen. Wir machen jetzt auch nicht, wir reißen nicht alles raus und machen alles neu, aber es soll schon ein bisschen was passieren über das Jahr hinweg dieses Jahr. Und wie gesagt, diesen Gedanken trage ich gar nicht in mir. Wir haben das früher gemerkt, natürlich, als ich die Karte immer mehr umgeschrieben habe damals, aber mein Vater immer noch der Inhaber war und auch immer noch das präsente Gesicht vorne und ich da einfach nur in der Küche war. Da sind tatsächlich Gäste auf der Strecke geblieben. Mhm. Aber wenn du die Bilanz gezogen hast nach den ersten Jahren, und das haben wir nicht ohne Rücksicht gemacht, so gesagt, so jetzt, es kommt ja nach 30 Jahren nicht mehr, das ist richtig. Da haben wir nicht, aber jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes drauf geschissen, sondern wir haben uns hinterfragt, warum ist das so? Haben aber in der Bilanz einfach gesehen, dass deutlich mehr neue Gäste dazugekommen sind, die Stammgäste geworden sind. Und da haben wir gesagt, und da ist halt auch so der Punkt, das kannte ich aus meinem Lehrbetrieb damals, das wird der eine oder andere, der zuhört, vielleicht auch kennen, du musst aufpassen. Das hört sich schlimm an, aber dass dir deine Gäste nicht wegsterben. Wenn du ein alt, traditionell verankertes Haus irgendwo im ländlichen Raum hast, hast du oft Gäste, ein hohes Stammgästeklientel. Und das ist natürlich wichtig. Das ist eine Wucht und eine wirtschaftliche Kraft, mit der du arbeiten kannst, weil du weißt, die kommen nächstes Jahr alle wieder. Der sitzt da sonntags mittags, der sitzt da samstags abends und der sitzt da und da. Immer. Und die feiern auch ihre Geburtstage da. Aber wenn du es nicht schaffst, die nächstfolgende Generation dieser Familien mit ranzunehmen oder geschweige denn neue Gäste dazuzugewinnen, sterben die im wahrsten Sinne irgendwann die Gäste weg.
Ja, ja, klar.
So, und zu dem Punkt wollte ich nicht kommen. Deswegen mussten wir über die Jahre hinweg, und da gab es natürlich einige Diskussionen innerhalb der Familie, sei es an der Optik der Kleidung, vom Service, sei es an den Wandfarben, sei es Warmleger auf den Tischen, Vorlegen, so klassische Geschichten, die haben wir ein bisschen netter mit eingebunden, die gibt's immer noch, aber wir haben das alles so ein bisschen, ja, wir haben dem allen ein kleines Update unterzogen, würde ich sagen, um einfach so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz erfolgreich gemacht.
Das heißt, Fellbert ist eventuell nicht der Nabel der Welt, aber immer im Puls der Zeit.
Ja, zumindest für uns, für das, wie wir uns damit wohlfühlen und wie wir die Art von Gastronomie sehen, die wir betreiben. Und wir hören viel, und das ist das, was ich vorhin auch noch mal kurz gesagt hatte, das dürfen wir alle nicht vergessen. Egal wie groß unser aller Ego ist, wir sind Dienstleister. Und diese Dienstleistung kommt beim Gast an. Und man sollte nicht nur ausschließlich für Zeitschriften oder Führer oder für Insta-Teller kochen, sondern sollte gucken, dass man den Gast abholt, dass der kommt und wiederkommt und Spaß an dem hat, was man tut. Und ihn vielleicht auf die Reise mitnimmt, weil wir haben eine hohe Stammgästedichte und das werden auch immer mehr und es kommen viele junge Stammgäste dazu. Und wie cool ist es, wenn du mit denen im Austausch bist und die sich auch mal was wünschen. Ja, wenn die, letztens habe ich einen Gast gehabt, der sagt, ey, ich habe voll Bock auf Milchshake.
Und?
Mach mal Milchshake für uns. Haben wir Milchshake gemacht, ja.
Und dann der macht ja schnell satt, doch.
Ja gut, aber so hinten drauf oder so, also es sind, wir haben schon echt verrückte Sachen hier gemacht, die machen wir aber auch gerne, weil wir einfach auch selber experimentierfreudig sind. Aber du musst mit deinen Gästen und du musst auch mit der Zeit, du musst nicht modern sein, du musst nicht im Trend liegen, du musst nicht up to date sein, aber du musst zumindest mal ein bisschen links und rechts gucken und gewisse Einflüsse einfließen lassen.
Sag mal, wie machst du so einen Milchshake? Einer, der richtig geil schmeckt und das ist nicht so ein 0815 Vanille.
Ja, der fängt ja, also jetzt in Form von Vanille-Milchshake einfach, wir haben ja unser Eis da, unser selbstproduziertes, da kommt eine ordentliche Menge frisches Vanille-Eis rein, eine gute Milch, ein bisschen brauner Zucker, eine Prise Salz und dann wird das gemixt, bis das eine schöne cremige Masse gibt. Dann kommt oben Sahne drauf, dann kommt ein karamellisierter Marshmallow drauf, dann kommen bunte Streusel drauf und wenn es die Zeit hat, gern noch zwei, drei Himbeeren. Also so richtig pornös, so wie in den USA, aber mit keinen Zutaten. Und mein Gott, ey, wenn da einer Bock drauf hat, dann lass ihn doch einen Milchshake trinken.
Was kostet denn der Milchshake im Hause Stemberg?
Der kostet da, glaube ich, 12 oder 13 Euro tatsächlich. Den muss er aber auch kosten, weil da zwei richtig fette Kugeln Vanilleeis drin sind. Also zwei richtig fette Kugeln, die du als Basis brauchst, um das zu binden.
Sag mal, das Thema Ego, weil es jetzt ein paar Mal kam, das ist schon was sich so ein bisschen piekt, ne?
Nein, mich piekt so ein bisschen so die Reflexion, vielleicht auch meines Werdegangs so ein bisschen, aber auch die Branche an sich in den letzten Jahren. Also dieses, ich will da auch gar nichts hochbeschwören oder sonst irgendwas, aber es ist halt einfach, wir haben echt viel Dampfplauderer. Und ich traue mir einfach zu, das zu sagen, weil wir einfach fucking nochmal seit 1864 einen Familienbetrieb führen. Den habe ich nicht aufgebaut, aber jede Generation hat ihren Teil dazu beigegeben und hat versucht, es erfolgreich zu machen. Und wir stehen heute wirklich auch wirtschaftlich gesehen erfolgreicher da, als wie jemals zuvor. 2024, 2025 waren tolle Jahre und ich glaube auch, dass dieses Jahr ein tolles Jahr werden wird. Da bin ich einfach auch von überzeugt und wir machen das gut und gerne. Und ich tue mich einfach mittlerweile, ich sage ja, ich glaube, das hat mit zunehmendem Alter zu tun und mit wem man sich so umgibt. Ich umgebe mich gerne mit netten Menschen. Ich habe glücklicherweise viele Menschen auf meinem Weg, auch in der Gastronomie, kennengelernt, zu denen ich sehr schätzend stehe. Aber wir haben halt einfach auch verdammt viel Dampfplauderer.
Das aber, ist halt aber, so. Aber um so ein bisschen in der Tonalität zu bleiben, Klappern gehört ja zum Handwerk.
Und total, unter den Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Nee,
aber,
bitte.
Aber wenn du große Klappe hast, muss auch dahinter was kommen.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus.
Das und, ist halt das, was ich
damit meine. Und wenn der Output am Ende des Tages doch der ist, dass eine Branche, in dem Fall die Gastro, sprichwörtlich in aller Munde ist, dann ist das ja erst einmal für euch nicht schlecht, weil die Gastro ja, ich will jetzt gar nicht sagen, einen schlechten Ruf bekommen hat, mitnichten, sondern in den Ruf gekommen ist, einfach sehr teuer geworden zu sein. Mhm. Und dementsprechend kann man es ja eigentlich nachvollziehen, also du merkst hoffentlich, dass ich dich ein bisschen provozieren will.
Natürlich.
Kann man ja so ein bisschen auf die Idee kommen, ja gut, aber dann brauchst du doch diese Dampfplauderer, damit eben auch dein Laden, Sascha, voll wird.
Du verstehst mich aber falsch. Ich meine aber nicht irgendwelche Leute, die im Fernsehen rumkochen mit Dampfplauderer oder sowas. Mhm. Ich meine,
ich meine
Dampfplauderer, dass es da Leute gibt, einfach in unserer Branche, die so dermaßen nach außen auf die Kacke hauen teilweise, aber da ist einfach auch gar nichts hinter. Und das ist das, was mich einfach stört. Und dass das einfach immer so durchgeht. Hm. Weißt du, wie ich meine? Also auf Kosten anderer auch. Und das ist das, was mich einfach so ein bisschen stört. Dass wir Kollegen haben wie Frank und Björn und Ali, die im Fernsehen sind und Robin Peach und so. Das ist mega. Grill den Hensler, coole Show. Muss man nicht mögen, trotzdem cool. Da gibt es viele Schnittstellen. Das ist super. Das meine ich auch alles einfach gar nicht. So wie die Branche ist, ist die Branche geil. Und ich würde jeden Schritt wieder so gehen, wie ich hingegangen bin. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der eine oder andere oder überhaupt die Branche sich nicht immer zu ernst nehmen sollte. Mhm. Und weil, ich sag's nochmal, wir retten keine Leben. Wir machen den Leuten eine geile Zeit. Es gibt Wichtigeres als die Gastronomie.
Aber wenn man richtig Hunger hat,
ist das schon
und dann
geil.
Bei euch was bekommt, dann ist es ja im Prinzip schon sowas wie ein Leben gerettet zu haben. Aber ich weiß, was du meinst. Bei uns in Frankfurt sagt man Dummschwätzer. Da hat man natürlich in der Regel nicht so viel Bock drauf. Ich kenn's selber auch. Du hast es eben auch angesprochen, dass man sich ja auch verändert. Ich bin früher mit Sicherheit auch ein größerer Dummbabbler gewesen, als ich es heute bin. Also unterm Strich braucht's keiner. Was aber jeder braucht, ist auf alle Fälle mal in den Genuss gekommen zu sein, irgendeine Soße von Sascha Stemberg gegessen zu haben. Du bist ja sowas wie der Soßengott. Und,
das ist Jens Rittmeier, ja, da muss ich direkt einen Einwand bringen. Der Soßengott in Deutschland oder der Soßenkönig, das ist mein lieber Freund Jens Rittmeier, mit dem ich 99 zusammen im Viktorien gegenüber am Herd
dann bist du der Soßenprinz.
Geschwitzt habe.
Dann bist du der Soßenprinz,
oder? Nee, aber ich mag gern Soßen, tatsächlich. Ich hatte klassische Chefs, um zwei zu nennen, Peter Nötel und Günther Scherer damals in Viktorien. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er, da wird Soße noch mit Butter geschrieben. Also ich mag gerne Soßen, die aus Knochen gezogen wird und lange reduziert. Und ich mag auch gerne Soßen, die mit Sahne und Butter gebunden werden. Ich meine, mein Bauch kommt auch nicht vom Fernsehen gucken. Es hilft ja alle nichts. Aber es schmeckt halt einfach gut. Ich mag das einfach gerne. Und ich finde es auch gut, dass es noch Menschen gibt, wie mich, ach guck mal, oder wie viele andere meiner Kollegen, die auch noch so ein bisschen die Klassik mit beibewahren und solche Sachen noch draufkochen, das ist einfach, es schmeckt halt einfach. Genau. Du musst nicht nachdenken.
Weil du es gerade angesprochen hast, also in der Zeit von Schäumchen und Geleen, würde mich interessieren, ist die klassisch handgezogene Soße für dich der letzte wahre Luxus im Kochhandwerk?
Nein, absolut nicht. Der letzte wahre Luxus ist Genuss mit meiner Frau, meiner Familie im richtigen Restaurant. Ich war vor zwei Wochen noch bei meinem lieben...
Du sagst aber auch wirklich die richtigen schönen Dinge, Sascha.
Dankeschön, dankeschön.
Ich habe mich
monatelang darauf vorbereitet. Nein. Nein, aber ich war vor zwei Wochen noch im Rahmen der Eat Berlin, war ich noch zum Abendessen beim lieben Marco Müller im Rutz. Oh, und ja. Seine neue rechte Hand, einer von seinen beiden rechten Händen, bin ich sehr stolz drauf, deswegen erwähne ich es, der Tim Grönemeyer, der hat bei uns gelernt und ist direkt danach zu Marco gegangen und er macht einen tollen Job da und ich habe im Rutz, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein ganz großer Fan bin, nicht nur privat, sondern auch von der Küche von Clemens Rambechler zum Beispiel, weil ich diese klassische Küche total liebe, weil die für mich eingängig ist. Aber ich muss dir einfach sagen, die drei Sterne im Rutz sind genauso geil. Und aber sicher, die Soßen und so, das ist anders, als wie ich das mache, aber es ist halt einfach saulecker. Ich mag halt einfach essen, was saulecker ist.
Wie machst denn du eine Soße?
Nein, ja klassisch gesagt sage ich jetzt mal einfach, aber ich sage mal, wenn ich jetzt die Küche von Marco zum Beispiel sehe, da sind viele Fonds dabei und auch Säfte oder gezogene Sachen und bei uns sind halt, also ganz klassische Soßen halt, das ist ja kein Hexenwerk.
Da weiß ich nicht. Also im Idealfall lernen die Zuhörenden ja hier auch was. Und lass uns doch bitte mal wirklich ganz kurz abschweifen und mal ganz vorne anfangen. Ab wann brauche ich als mittelmäßig begabter, aber gern kochender Hobbykoch eine Soße? Also wo fängt's an, wo du sagst, da muss aber mindestens eine Soße dazu?
Also Soße geht ja, ich bin kein Schwabe, aber Soße geht ja eigentlich zu allem, ne?
Naja, wenn ich jetzt ein Grillgemüse mache, ein Ofengemüse mache.
Ja, dann machst du halt eine Cremolata dazu oder sowas in der Richtung. Das ist halt auch super lecker. Ist jetzt am Ende des Tages ja auch wie eine Soße.
Okay, das heißt, wir einigen uns schon mal darauf, Soße geht immer. Wunderbar.
Ich finde das super. Selbst auch zum Grill im Sommer ist eine schöne Barbecue-Soße oder so. Ich meine, die koche ich jetzt nicht selber, aber ich mag das einfach gerne. Ich liebe das. Soßen finde ich großartig.
Gibt es denn sowas wie eine Universalsoße, die immer geht, wo du sagst, dafür brauchst du nur X, Y und Z und dann noch 1, 2 und 3?
Da, eine Estragon-Rahmsoße geht immer.
Wie mache ich die?
Champignons und Schalotten zum gleichen Teil. Viel Butter, farblos andünsten, bisschen karamellisieren mit braunem Zucker, ablöschen mit einem Spritzer Sojasoße und Weißwein, runter reduzieren, auffüllen mit Sahne und dann entweder Geflügel- oder Gemüsebrühe, einköcheln mit frischem Estragon drinnen liegend, also 3-4 Zweige, ich habe jetzt kein Rezept, also mengenmäßig bringe ich dich jetzt damit auch nicht weiter, runterköcheln, dann Estragon rausnehmen, das Ganze mixen, passieren und dann mit Butter aufmontieren.
So.
Und Salz.
Findest du das jetzt easy?
Ja. Ja, aber logisch. Aber ich sag mal, wenn ich einen Dachdecker frage, da oben sind drei Schindeln lose, und dann geht er da drauf, wechselt drei Schindeln. Das ist voll easy, sagt er. Lernst du in den ersten 3 Wochen. Ich sage, ich würde noch nicht mal mit meinem Arsch die Leiter hochkommen. Also von daher finde ich das nicht easy. Aber tatsächlich, also wenn wir beide die Soße jetzt kochen würden, würdest du es auch easy finden. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Aber lecker.
Okay, aber gibt's noch eine easier Soße? Oder wir fangen anders an. Was ist die schwerstmögliche Art und Weise, eine Soße zu machen?
Schwer ist auch immer relativ, wenn du weißt, wie es geht. Aber sagen wir mal, am aufwendigsten oder am langwierigsten sind natürlich Jus. Also wenn du aus den einzelnen Fleischteilen oder aus den Tieren sagst, du möchtest eine dunkle Soße rausziehen und ziehst vorher noch einen Fond, machst den Ansatz, dann kann der ganze Spaß einfach auch schon mal 3-4 Tage dauern.
Ja, ich erinnere mich, mein Bruder macht zu Weihnachten auch immer eine Soße, für die er fast 2 Tage braucht.
Ja, absolut, absolut. Ich sag mal, ein super Lebensmittel, um eine geile dunkle Soße zu ziehen, da brauchst du auch nicht zwingend vorher irgendeinen Fond ansetzen, ist zum Beispiel Kalbs- oder Ochsenschwanz. Finde ich großartig. Vorbestellen beim Metzger gesägt, viel Gemüse, anrösten, bisschen Tomatenmark, also wirklich auch klassisch, bisschen braunen Zucker karamellisieren, Rotwein mehrfach ablöschen, auffüllen mit eiskaltem Wasser, den da drin garen, rausstechen, die Knochen hinterher wieder rein, wenn du das Fleisch abgezuppelt hast und dann schön langsam hinterher reduzieren, abpassieren, weiter einreduzieren und dann gegebenenfalls ein bisschen abbinden. Aber da hast du so viel Kraft drin im Kalbs- und Ochsenschwanz, dass du jetzt nicht zwingend wie bei anderen Fleischteilen einen Vorfond kochen müsstest, um den hinterher auf den Ansatz aufzufüllen. Also da bist du zum Beispiel. Aber es ist halt auch viel Arbeit, auch für zu Hause. Und wenn du sagst, du kochst mal einen ordentlichen Pott Ochsenschwanz in deiner Haushaltsküche, je nachdem wie groß deine Bude ist, dann stinkt die Bude halt einfach auch mal 2-3 Tage danach. Also im Riechen, Stinken, wie auch immer du es nennen möchtest.
An welcher Stelle der Wertschätzungskette steht Soße für gewöhnlich? Weil wenn ich das jetzt höre, ne, sei es jetzt die erstgenannte Soße, von der du sagst, die ist relativ easy herzustellen, bis hin zu der von eben gesprochenen, finde ich immer so, ist es so ein bisschen gemein der Soße gegenüber, die ist halt im wahrsten Sinne des Wortes Beilage, Beifang.
Ja, da habe ich eine schöne Geschichte, aber erzähl weiter.
Ja, merk dir bitte diese Geschichte. An welcher Stelle sollte eine Soße eigentlich stehen? Ist sie unterschätzt? Ist die gemeinerweise wirklich nur so, ja, nice to have, sie ist halt da?
Nee, eine Soße soll ein verbindendes Element sein und sollte den Teller genauso wie ein begleitendes Glas Wein oder so schon auf ein anderes Level heben. Also alles zusammen, muss ich einspielen. Es gibt Gerichte, wo ich denke, da ist jetzt die falsche Soße dabei oder wenn es eine andere Soße wäre, würde es das einfach auf ein anderes Level heben. Und Soße soll glücklich machen, Soße soll ausreichend vorhanden sein, dass du sagst, die ist so lecker, wenn ich aufgegessen habe, muss da was da sein, ich hätte gerne noch ein Stück Brot, um das noch aufzusaugen. Das ist so meine Ambition eher. Und Soße hat oft komischerweise einen unterschätzten Stellenwert, weil der Aufwand und der Wareneinsatz teilweise echt hoch ist. Und ich finde es immer... Ja,
auch der Wareneinsatz?
Ja, ja, total.
Du hast ja gerade erzählt, was da los ist.
Ja, aber überleg mal, wenn du eine Jus ansetzt, die irgendwie 3-4 Tage noch im Herd steht, reduziert, wie viel Gemüse drin ist, wird immer wieder Gemüse nachgeworfen, teilweise die Brühe oder der Fond, der vorher gezogen wurde. Plus die Energiekosten, die Mitarbeiter, die daran gewerkelt haben. Dann hast du einen Gast zum Beispiel, das ist auch immer ein ganz schwieriges Thema, der Gastronomie. Ich mache das jetzt 30 Jahre, wie gesagt, aber es ist immer wieder so, wenn du in eine Pommesbude gehst und du willst Ketchup und Mayo, zahlst du irgendwie 50 Cent pro. Und willst du nochmal Ketchup nach, zahlst du nochmal 50 Cent. Das war früher schon mit 30 Pfennig. Und wenn du im Restaurant sitzt, jetzt wird natürlich jeder Zuhörer sagen, ja gut, wenn ich da ein Stück Fleisch für 40 oder 50 Euro esse und da ist Soße bei und die reicht mir nicht, bestelle ich nach, erwarte ich natürlich auch, dass die kostenlos ist. Theoretisch müsstest du für so ein zweites kleines Pöttchen Soße, was da kommt, je nachdem, was es ist, 10, 15 Euro nehmen.
So, aber genau da, dann sind wir
aber
genau
bei dem Punkt. Aber das kannst du nicht, dann sagt der Gast, du hast ja nicht mal Lampen am Zaun.
Ja, siehst du, und das ist meine These, Soßen haben einen extrem schlechten Ruf.
Findest du?
Ja, meine These schon.
Unterschätzt weil es ja vielleicht, aber nicht schlecht. Schlechter Ruf wäre ja, wenn Soßen kacke wären.
Ja, okay, hast du einen Punkt, dann revidiere ich das und geh auf deine Wortwahl, weil genau das, was du gerade sagst, ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, was sprichwörtlich alles in der Soße steckt. Und wenn ich dann nicht bereit bin, dafür noch meinen Zehner locker zu machen, dann ist die Wertschätzung für die Soße eigentlich ja nicht die, die es sein sollte. Also es müsste ja viel mehr ein Hauptdarsteller sein, als sie es eigentlich ist.
Ja, schon, auf jeden Fall. Wobei ich tue mich da auch immer schwer mit. Also ich berechne das nicht nach, wenn der Gast das nachbestellt, weil ich das einfach, ich überlege schon ewig, wie man sowas handeln könnte. Weil wie gesagt, das ist ein einfaches Beispiel. Du bist in der Pommesbude, jedes Mal auf diesen Spender draufdrücken für Fritten, Ketchup oder Mayo, bist du 50 Cent los oder sowas. Und ich weiß, letztens in Holland wollte noch ein bisschen Samurai-Soße, da hat er mir 1,50 für abgeknöpft, der Gauner. Aber sie war lecker. Aber trotzdem, eigentlich müsstest du es richtig chargen, aber das ist halt auch schwierig. Schwieriges Thema. Das beschäftigt mich tatsächlich schon seit Jahren, weil ich dafür keine Lösung finde.
Ja, aber ich...
Deswegen tue ich direkt von Anfang an genug Soße drauf und kalkuliere das ein und hoffe, dass keiner nachbestellt. Und wenn er nachbestellt, gebe ich natürlich gerne was nach. Ist ja auch ein Lob.
Ja, definitiv ist es ein Lob. Aber das heißt, die Soße ist für dich und in euren Gerichten immer ein fester Bestandteil.
Ja,
und
ich mache Soßen, Vinaigrettes, Fonds total gerne. Ich mag das gerne, wenn da was Flüssiges mit drauf ist, was dem ganzen Gericht nochmal so eine Jacke umwirft und das alles so in sich einpackt und das einfach so komfortabel macht.
Ich muss aber trotzdem mal drauf zurückkommen, dass sie einen schlechten Ruf haben. Und ich weiß jetzt auch, warum ich das meinte. Irgendwie hat man doch immer im Hinterkopf, eine Soße macht dick.
Ja, könnte gut sein, wenn man die Soßen bei uns isst. Da ist auf jeden Fall Butter drin.
So, und gibt's da eine Möglichkeit, diesen vermeintlichen Ruf aufzupolieren? Oder würdest du sagen, nein, eine Soße ist Leidenschaft, eine Soße ist Liebe. Eine Soße, die legt sich halt nun mal wie ein samtiger Mantel auf deine Hüfte. Aber dann frierst du auch nicht so schnell.
Das hast du auch wieder schön gesagt. Das ist natürlich richtig. Aber ich sag mal, nicht jede Soße ist natürlich extrem kalorienreich. Also wenn ich jetzt eine Jus koche, die aus einem Fond und Knochen und so besteht und ich reduziere die runter und montiere die nicht mit Butter, wie manche das halt machen, dann geht das. Aber wenn ich natürlich eine Beurre Blanc habe, die wirklich nur aus Butter besteht, oder ich mache Sahnesoßen, haben die schon Kalorien. Aber ich sag mal, ganz im Ernst, wenn du jetzt rausgehst zum Essen und du bist jetzt nicht in irgendeinem Laden, wo es eine Bowl gibt oder irgendeinen Salat oder sonst irgendwas, sondern du setzt dich ins Restaurant und isst 3-4 Gänge oder eine Pasta oder sonst irgendwas, dann machen die 2-3-4 Esslöffel Soße beim Hauptgericht, dann Zwischengang ist dem Braten aber auch nicht fett.
Sprichwörtlich.
Richtig. Ja, meine Gott, das ist ein Wortspiel heute hier.
Gibt's eine Soße oder ein Fond, eine Jus, was auch immer im Hause Stemberg, das so ein bisschen der heilige Gral ist, also was über Generationen, ich meine, das sind ja einige Jahre, die euer Haus auf dem Buckel hat, entweder genauso weitergegeben wurde oder immer so ein ganz klein bisschen verfeinert und dann heute da steht.
Keine Soße, aber die Graupensuppe.
Erzähl mal, wie geht die?
Die Graupensuppe, die ist halt, also Graupen sind ja bei uns in der Region hier nahe Rheinland sowieso, also Perlgraupen sind ja so ein Ding hier als Beilage auch, ne? Und ein Graupeneintopf in Form jetzt von einer Graupensuppe, das kennt jeder aus der Kindheit mit Mettwurst drin. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch im Norden auch so ist, aber hier ist es zum Beispiel sehr stark verankert. Und du hast halt auch immer wieder damit zu kämpfen, weil gerade ältere Herrschaften sagen auch ganz oft, ah, das kann ich nicht essen, das kann ich noch von früher, arme Leute essen und boah, tonnenweise mussten wir es essen.
Ekelhaft. Das sind Weizenkörner, oder?
Ja, oder Gerste. Entweder Gerste oder Weizen, das ist richtig.
Genau. Gerstenkorn kenne ich nur im Auge.
Ja, es okay. Auf jeden Fall machen wir eine klassische Graupensuppe. Du fängst mit Speck und Zwiebelchen an, lässt es lange aus. In dem Fett lässt du die Graupen ein bisschen mit anschwitzen. Füllst das Ganze auf mit einer intensiven Brühe, bestenfalls Kalb oder ein bisschen auch vom Schwein was oder sowas, wo ein bisschen Raucharoma drin ist. Ich sag mal so ein Mettwurstfond oder irgendwas, so ein Kochkesselfond. Dann kommen die Gewürzelgemüse, beziehungsweise startest mit Kartoffeln, längste Garzeit nach den Graupen. Wenn die Graupen fast fertig sind oder mehr oder minder fast fertig, kommen die Kartoffeln rein. Danach kurz knollen Sellerie in Würfel und Karotten und zum ganz guter Schluss der Lauch. Und das kochst du schön durch und servierst das dann wie jede gute Suppe oder jeder gute Eintopf oder jede gute Soße oder Schmorgericht. Das Ding muss mindestens mal einmal auskühlen und wieder erneut erwärmt werden. Ja, das ist halt einfach nur mal so. Und nicht nur bei uns, das ist also jedes Gericht, so auch ein Apfelrotkohl oder sowas, egal was du kochst, so Großtöpfgeschichten, die müssen mal eine Nacht auskühlen. Und wenn du sie dann wieder warm machst, dann schmecken sie erst richtig. Und das ist dann unsere Graupensuppe. Und wir haben halt von Generation zu Generation, sei es das Geschirr, sei es die Präsentation, dass die Gemüsewürfel ein bisschen feiner geworden sind über die Zeit hinweg, der Geschmack vielleicht ein bisschen klarer geworden ist, aber am Ende des Tages ist und bleibt es eine Graupensuppe. Und wenn du den Löffel da reinsteckst, schmeckt das eigentlich so wie bei Oma. Und das ist so ein Ding, was, glaube ich, seit tatsächlich 4 Generationen durchgängig bei uns auf der Karte steht. Und die kann ich auch nicht runternehmen, weil vor allen Dingen, und jetzt kommt es halt, gerade Kollegen, also Freunde und Kollegen aus der Branche, von 0 bis 3 Sterne, sag ich dir, jeder, der oft zu uns kommt, da gibt es glücklicherweise einige, was mich immer wieder freut und ehrt, nicht nur, weil es tolle Menschen sind, sondern weil es ein tolles Kompliment ist, wenn du so oft Top-Köche hier sitzen hast. Alle essen mindestens einmal die Graupensuppe dabei. Viele kommen auch und sagen, Sascha, koch irgendwas, mir scheißegal, aber Hauptsache die Graupensuppe ist dabei. Das freut mich.
Ja, mir fehlen ganz offensichtlich die Worte, weil ihr habt ja damit etwas kreiert. Also wahrscheinlich ist es sowas wie der Signature Dish. Das
ist bei euch die, kann man schon so sagen.
Das ist bei euch die Graupensuppe. Und auch da, ähnlich wie mit der Soße, auch eine Suppe ist ja oft einfach sehr unterschätzt, ne? Weil sie einfach.
Deswegen starten wir ja bei uns mit Suppen auch schon. Wenn ich nochmal unterbreche, bei uns gibt es immer einen Löffel und es gibt immer eine oder zwei oder manchmal auch drei, je nachdem wie opulent du bist, beziehungsweise wie lange du sitzen bleibst oder ob auch Freunde dabei sind, gibt es auch schon mal mehr Suppen. Wir haben immer 3, 4, 5 Suppen im Haus, immer. Zwei, drei fest verankert auf der Karte. Ja, wir haben immer eine Bouillabaisse drauf, wir haben immer eine Graupensuppe drauf. Am Ende des Tages sind das ja wie Eintöpfe. Aber die Suppen, die wir in den Gläschen zum Start reichen, wie andere ihre Tartlets reichen oder irgendwas anderes. Jeder hatte sein Ding. Wir machen seit eh und je einen Löffel und eine Suppe oder zwei Suppen oder was auch immer. Das ist so abgefahren, wie die Leute das feiern von jung bis alt, weil da ist alles bei. Steckrübe, Wirsing-Cremesüppchen, Kohlrabi-Cremesüppchen. Mal mit einem Öl verfeinert, mal das, mal dies, mal das. Aber am Ende des Tages schmeckt das einfach wie eine Cremesuppe. Und da stelle ich immer wieder fest, wie beliebt doch eigentlich Suppen sind.
Ja, weil es ist ja sprichwörtlich so einfach zu essen. Du brauchst nichts weiter als einen Löffel, den du dir zum Mund führst. Es ist unglaublich sättigend. Und ich habe bei Suppen immer wieder das Gefühl, dass man besonders gut rausschmecken kann, was alles drin ist.
Mhm, ja, absolut. Mit Sicherheit. Aber es ist auch so wohlwärmend und erinnert einen oft an irgendwas. Gerade Suppen können einen so, weiß ja nicht, können einen total abholen.
Ich habe Erbsen- und Linsensuppe, erinnert mich komplett an meine Kindheit.
Siehst du?
Also mein Vater ist totaler Eintopf-Fan bis heute.
Ich auch.
Kartoffelsuppe, Erbsensuppe, Linsensuppe. Einfach wirklich totales Home-Essen irgendwie. Und es ist genau gerade auch, was du sagst, das Wärmende. Ne? Also nimmst den Mund, das geht in den Hals runter in den Magen. Es zieht einfach so eine Schneise der Wärme mit sich.
Ja, ja, und es ist auch so was Bodenständiges, schön. Ehrliches. Gerade so ein Teller-Eintopf, das ist auch so eine getane Arbeit. Ein Teller-Eintopf finde ich einfach auch total super. Hat halt was. Und das ist ja das Schöne an unserem Job, dass wir Emotionen hervorrufen können mit Essen. Und das gelingt uns glücklicherweise sehr oft, weil wir halt oft so Klassiker verarbeiten. Also wir haben immer Blutwurst auf der Karte, wir haben unser Cordon Bleu seit Ewigkeiten auf der Karte. Es finden immer wieder Sachen wie jetzt am Wochenende Kalbsnierchen, Kalbsbries, also Innereienplatz, Königsberger Klopse. Also wir hauen immer wieder Klassiker in neuem Gewand raus, aber seit eh und je ist es keine Neuerfindung für uns. Aber ich merke halt einfach, wie krass die Leute das abholt.
Wie schafft ihr das? Seit 2013 ist der Stern da, ne?
Ja, 13 im November haben wir gekriegt, ja, genau.
So, das ist heute da, wir sprechen, sind es einfach mal 13 Jahre, die ihr diesen Stern nicht nur habt, sondern jedes Jahr aufs Neue verteidigt, obwohl ihr, wenn man das ja jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, zwei Karten kocht. Die verhältnismäßig normale und dann halt die Hochküche.
Ja, wobei das ineinander bei uns.
Ja, ja, wie? Das verstehe ich nicht, weil...
Es greift ja bei uns ineinander. Es sind ja nicht zwei Karten, es ist ja eine Speisekarte. Da findet
und auch ein und derselbe Koch, der X und Y macht?
Ja, ja, klar, logisch. Da findet sich der Steinbutt neben der Blutwurst. Da findet sich jetzt aktuell gerade die Tristan-Languste und das Wagyu neben der Graupensuppe und dem Krabbenbrot. Also das ist halt auf einer Karte alles drauf. Das greift ineinander. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben auch viele Gäste, die switchen gerne im Menü. Die essen das große Menü und sagen, oh krass, bitte, ich würde gerne die Blutwurst noch einbauen. Oder wir nehmen das Wagyu raus im Hauptgang, dafür hätte ich gerne das Wiener Schnitzel. Oder machen sonst ein Cordon Bleu als auf zwei im Zwischengang oder sowas. Ja,
war das auch schon beim Walter möglich oder hast du das eigentlich?
Nee, das war bei meinem Vater auch möglich. Bei meinem Vater war das sogar noch viel krasser. Die Leute sagen ja heute schon, wir haben eine große Karte, weil wir haben ja auch immer noch tagesaktuelle Specials. Dann machen wir in der Zeit der Gänse, machen wir die ganzen Gänse am Tisch, wir machen ganze Fische am Tisch und solche Geschichten. Also wir machen ja eh so viel, aber ich sag mal, zur Zeit meines Vaters war die Karte noch größer und es gab nicht nur ein 6-Gang-Menü, es gab ein 3-Gang-Regionalmenü und dann gab es noch ein 4-Gang-Landhausmenü, glaube ich, und dann gab es noch ein 5-Gang-Gourmet-Menü. Plus die à la carte Karte. So habe ich das damals hier in Empfang genommen. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, geht gar nicht. Ey, das ist auch ein warentechnischer Aufwand, der einfach nicht mehr zu beherrschen ist. Und dann haben wir das ganz peu à peu so ein bisschen runtergekürzt. Und jetzt gibt es halt ein 6-Gang-Menü, was du auf 4 Gänge runter switchen kannst. Plus 6 Hauptgänge, ich glaube 5 Vorspeisen und 3 Suppen. Plus tagesaktuelle Specials sind meistens auch nochmal 2 Vorspeisen und 2 Hauptgerichte. Und wenn du uns gut kennst oder wir dir wohlgesonnen sind oder umgekehrt, was wir eigentlich mit den meisten sind, kannst du auch mal anrufen und sagst, ey, ich habe da am Wochenende einen Tisch und da kommt irgendwie meine Perle aus, was weiß ich, Nürnberg. Ich habe mal Bock auf eine große Seezunge Müllerin. Ja, dann machen wir dir halt eine große Seezunge Müllerin.
Das ist ja ein kompletter Baukasten, den der da anbietet.
Ja, total. Aber macht Spaß. Manchmal verfluche ich es, manchmal liege ich im Bett und denke mal, du hast sie nicht mehr alle. Aber andererseits, wenn ich die Auslastung sehe und wie viel Spaß wir dran haben und aber auch unsere Mitarbeiter haben, glaube ich schon, dass das gut so ist. Es macht halt Spaß.
Was habe ich denn beim Cordon Bleu mit Wurzelgemüse und Bratkartoffeln für eine Soße dabei?
Beim Cordon Bleu mit Gemüse, Bratkartoffeln, das ist jetzt nicht mein Cordon Bleu, aber ist nicht so schlimm. Wir haben es aktuell draufstehen mit Schnittlauch, Kohlrabi, Estragonsoße, eingelegten Cranberries, dass du ein bisschen Frucht hast und Kartoffelpüree mit viel brauner Butter drunter.
Okay, also es ist schon ein bisschen fancier als das Wirtshausessen, was ich jetzt gerade beschrieben habe.
Ja, die Kohlrabi schmeckt wie die Kohlrabi, wie du sie im Wirtshaus oder bei deiner Oma kennst. Die Cranberries also das heißt schmecken cremig. Letztendlich wie eine Preiselbeere, die du irgendwo kennst, nur vielleicht ein bisschen herber. Das Kartoffelpüree ist mit Sicherheit auch nicht besser oder schlechter als woanders. Es ist halt einfach nur noch mal deutlich mehr braune Butter drunter. Nicht nur, um den Wareneinsatz zu steigern, sondern einfach, weil es gut schmeckt. Also es ist schon durchdacht, was wir da machen. Und wenn du das isst, denkst du, krass, das könnte auch von meiner Oma sein. Aber die Präsentation und die Feinheit im Detail, die ist halt die andere.
Wie ist denn das, wenn, also die geben sich ja nicht zu erkennen, die Damen und Herren vom Michelin-Testessen, die müssen doch erstmal einen totalen Overflow von allem bekommen, wenn sie bei euch sitzen und sehen, was alles möglich ist, außerhalb des normalen Sternemenüs oder ja.
Ich weiß gar nicht, also erstmal glaube ich, dass die Damen und Herren, die das tun, absolute Vollprofis sind und die, wenn man mal so absolut ab und an mal Interviews liest und mitbekommt, wie oft diese Menschen essen gehen dürfen, in Klammern müssen, weil es ist ja auch echt ein harter Job, glaube ich tatsächlich, die Sensorik so zu beanspruchen, aber auch natürlich ein toller Job, ist es. Ich glaube nicht, dass sie da, also so, ich habe ja nicht 200 Gerichte auf der Karte, so groß ist die Karte ja auch gar nicht, aber die ist klug eingefasst und die ist so klug eingefasst, da glaube ich zumindest persönlich, was Regionalität und Lokalität, Jahreszeiten, wie aber auch klassisches Handwerk und auch ein bisschen Moderne, da ist so alles drin und wir versuchen uns halt auch so eine No-Waste-Policy, wenn du natürlich viel ganze Tiere kaufst, ich brauche dann ab und zu also viel Karkassen für den Fischfond, der ist momentan gerade mit Safran und mit relativ viel Gemüse wie Artischocke, Staudensellerie, Fenchel, zum Adlerfisch oder die Karkassen von der Trestan-Languste, da machen wir halt ein Öl raus, das benutzen wir wieder für eine Krustentier-Mayo, für Amüs, wie aber auch für die Vorspeise. Den Hummer, den ich für was anderes brauche, aus den Karkassen kochen wieder die Suppe. Also das gibt mir deutlich mehr Spielraum, als wenn ich nur ein Menü hätte.
Also ich bleib dabei, es ist der leckerste und leidenschaftlichste Baukasten an Kulinarik, den man sich nur vorstellen kann. Wie ist der schnellste Weg zu euch? Ihr seid ja irgendwie zwischen und.
Ja, genau. Das ist das doch, was du, wenn man am Arsch der Welt wohnt, versucht man immer das Beste rauszumachen, weil ich immer sage, wir liegen genau zwischen Essen, Düsseldorf und Wuppertal, aber es ist tatsächlich so. Also Düsseldorfer genau Flughafen so sind 25 Minuten, Düsseldorfer Innenstadt sind 35 Minuten, Essen Hauptbahnhof sind 25, Wuppertal Hauptbahnhof sind 15 Minuten.
Wobei, eigentlich seid ihr ja das echte Essen.
Sehr gut.
Mhm. Sag mal, um nochmal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, wie hast du es genannt? Nicht Dummschwätzer, was hast du gesagt?
Dampfplauderer.
Die Gastro ist ja nun einmal im Wandel, es ist wie es ist. Und ihr seid jetzt in, euch gibt es jetzt schon so lange, dementsprechend hast du natürlich auch schon von der Pike auf mitbekommen, wie sich Preisstruktur verändert hat, wie Preisstruktur angepasst worden ist, wie Preisstruktur vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen zu hohen Ausschlag bekommen hat. Wie kommuniziert ihr euren Gästen, dass notwendige Preisanpassungen ohne die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk zu verlieren sein muss, beziehungsweise wie wird sowas angenommen? Weil ihr lebt ja auch von Stammgästen. Und das sind ja die Ersten, die es mitbekommen.
Ja, ich als Unternehmer sehe das ein bisschen anders. Ich warte nicht so wie jetzt momentan, bis die Ölpreise explodieren, sondern es
im
gibt
im wahrsten Sinne.
Es gibt, ja genau, im wahrsten Sinne des Wortes. So traurig das auch alles ist tatsächlich, was momentan auf der Welt passiert. Naja, ich habe mir vor vielen Jahren einfach mal vorausgesetzt, wir müssen die Zyklen ändern. Das heißt, wenn es jedes Jahr oder im Wechsel alle paar Monate der ein oder andere eine Gehaltserhöhung bekommt oder wir mehr Betriebsferien machen, werden meine Kosten von Jahr zu Jahr plus die Grundkosten, weil die Lebensmittel steigen, das weiß jeder, ab Müll, Strom, egal was, alles steigt am Ende des Tages. Und das wird nicht aufhören, das hört seit Jahren nicht auf. Und wir haben eigentlich versucht, diesen Zyklus immer nicht zu warten, bis ganz viel auf einmal kommt, sondern zu sagen, okay, dieses Jahr im ersten Halbjahr machen wir mal, keine Ahnung, 2-3 Euro auf die und die Weine drauf. Dann kommt mal irgendwie alle 2-3 Jahre aufs Bier oder auf den Kaffee mal 20 Cent drauf. Dann wird einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal das Menü um 4 oder 5 Euro erhöht oder 6 Euro oder wie auch immer. Und dann mal das, nicht immer alles auf einmal und warten, sondern der Zyklus ist so, dass wir jedes Quartal vieles überdenken und gucken, wo müssen wir einen Ansatz treffen, dass man da ein bisschen was macht. Und wenn du an der einen oder anderen Stelle kleine Erhöhungen machst, die weder Schmerzen noch groß zu merken sind, kann das ganz gut durchlaufen eigentlich, finde ich persönlich. Und du bist für das gewappnet, was dazwischendurch kommt.
Hört sich unheimlich clever an, ehrlicherweise.
Das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung.
Ja, ich habe es jetzt so noch nicht. Gut, ich bin jetzt auch selten in der Kalkulation in einem Restaurant beteiligt. Aber ehrlicherweise hört sich das sehr gesund an, zu sagen, die Dinge werden nun einmal alle teurer, die Dinge müssen angepasst werden. Warum kann man nicht da auch die Kontinuität mit reinbringen, den man auch an Gehaltsanpassungen bei Mitarbeitenden an den Tag legen.
Ja, das kalkulieren wir ja auch ein. Genauso wie wir gesagt haben, wir machen dieses Jahr noch 2 Tage mehr zu. Oder dass da noch was ist. Oder ein Mitarbeiter hatte den Wunsch für ein E-Bike. Da können wir haben jetzt eine Zapfsäule hier am Haus. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der...
Kommt Soße raus.
Genau. Jeder Mitarbeiter, der ein E-Fahrzeug hat, darf kostenlos bei uns halt auch tanken.
Ach.
So, und solche Sachen, wenn ich solche Projekte anstoße, gemeinsam in der Familie oder mit den Mitarbeitern, weiß ich, das muss ich ja irgendwann mal irgendwo einkalkulieren. Und dann kann man das lieber jedes Quartal mal sich selber überdenken, reflektieren, was ist gut, was ist schlecht, was kann man ändern. Genauso wie jetzt der Umbau ansteht, aber der Umbau wird jetzt die Preise nicht erhöhen, sondern das sind Dinge, die ich aus dem letzten Jahr mit rausnehme, wo ich sage, ey, jetzt ist mal wieder die Zeit, das war gut, lass uns weiter investieren, damit das einfach da bleibt, damit die Gäste sich wohlfühlen bei uns weiterhin, in verschiedensten breiten Generationen und damit wir uns aber auch wohlfühlen und damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn sie zur Arbeit kommen jeden Tag, dass sie sagen, ey, ich bin hier gerne, ich fühle mich hier wohl, das ist ein cooler Raum, in dem ich mich verwirklichen kann.
Kannst du schon was verraten, was sich visuell deutlich verändern wird?
Gar nichts. Ich habe jetzt vor 3 Tagen erst das Go gegeben, nachdem ich das Angebot für die Planung bekommen habe, weil ein Architekt, der kriegt ja erstmal, du triffst dich, die gucken sich das an und dann sagen die, okay, wir haben Bock oder wir haben keinen Bock. Und die hatten Bock, dann sind die wieder 2 Stunden in die Heimat gefahren und 3 Tage später gab es dann ein sogenanntes Planungsangebot. Das heißt, dass die mir erstmal eine Planung für uns erstellen, die visuell ist, wo ich sage, okay, da kommen neue Stühle, da kommt ein neues Bild, da kommt dies. Die Planung kostet ja logischerweise Geld, das können die nicht umsonst machen, sich da diese ganzen visuellen Dinge da zusammenschustern. Und dafür muss ich erstmal ein Go geben. Es hat erstmal das Go gegeben. So, jetzt tragen wir so ein bisschen Dinge zusammen, Altes und Neues und Tradition und Moderne und schütten die damit zu und daraus bauen die dann bestenfalls, was uns gefällt. Und dann geben wir ein Go und dann fangen wir an, das so ein bisschen hier etappenweise immer überall so ein bisschen frischen Wind einzubauen. Das ist zumindest der Plan für dieses Jahr.
Das heißt im laufenden Betrieb beziehungsweise in den Betriebsferien?
Sicher, genau, so sieht's aus. Also so ist zumindest der Plan. Wir reißen ja nichts raus oder sowas, aber das sollte so machbar sein, wenn das dann alles fertig ist, dass man das sukzessive in den Betriebsferien machen kann, weil es ist immer einer hier, weil du hast natürlich einfach auch Eigentum verpflichtet und wenn die Kühlhäuser ja weiterlaufen und oder man Rohrbruch ist, deswegen wechseln wir uns immer ab, wenn meine Frau, meine Kinder und ich in den Ferien sind, also der Laden geschlossen ist, sind meine Eltern hier und schauen einmal am Tag durch und wenn meine Eltern weg sind, ist ja blöd gesagt von mir, ist der Laden eh auf, muss ich eh durchschauen, also von daher. Ja, aber so haben wir das früher mal gemacht. Aber jetzt, meine Eltern müssen ja nicht, sind ja nicht an den Ferien gebunden. Also die haben jetzt viel mehr Ferien. Ich zwinge sie dazu, mehr Ferien zu machen, weil sie sind an den Betriebsferien, können sie nichts tun, weil der Laden zu ist. Und sie machen auch noch andere Zeiten Ferien.
Weil du deine Frau, Ilona, gerade angesprochen hast.
Meine Frau heißt Koren.
Wie bitte?
Koren heißt meine Frau.
Okay, hier steht bei mir Ilona.
Ilona? Ne, Ilona hatte ich noch nie. Hatte schon vieles, aber keine Ilona.
du, Sascha, das wusste ich natürlich, es war nur ein Test.
Gut, ich habe bestanden. Nach 19 Jahren Beziehung und 15 Jahren Ehe habe ich bestanden.
Leck ich muss auch nicht immer meine Redaktion hier loben. Ich lobe heute mal die Produktion, nämlich Veronika, die den ganzen Bums hier aufnimmt, die den ganzen Bums hier nochmal schneidet und dann auch noch hochlädt und mit uns eben auch die Probeaufnahmen gemacht haben. Also gehen heute mal die Props nicht an die Redaktion, ja, sondern an die Produktion.
Ja. Big Hug, okay, zu Veronika und zu Ilona, wer immer du auch bist, bleib
genau
gesund.
Also deine Frau und du seid ja höchstwahrscheinlich an dem Veränderungsprozess zu gleichen Teilen oder zu vielen gleichen Gedanken beteiligt. Wie ist es mit dem Vater Walter und deiner Mutter? Haben die da noch ein Wörtchen mitzureden oder ist das,
na klar,
das Friss oder Stirb?
Nein, natürlich nicht. So wie eingangs auch gesagt, die sollen da auch Spaß dran haben, sich wohlfühlen. Am Ende des Tages ist es ja so, die Rechnung bezahlt der Wirt, das bin dann in dem Falle dann ich, aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem alles eins und natürlich verstehen wir uns noch gut und auch da, es wird ja sowieso, also die Idee, die mich so ein bisschen länger schon antreibt, ist dieses Restaurant, wo du ja Tradition und Moderne seit Ewigkeiten spürst, wo es nicht einfach nur eine leere Phrase ist und diesen Satz Tradition und Moderne, das, dem werfen wir ja auch schon seit 30 Jahren um uns herum, so nach dem Motto, spürst du bei uns im Restaurant, weil es sind viele moderne Elemente drin, aber trotzdem die Holzvertäfelung, der Barbereich, die Theke, der Kamin, das ist alles richtig oldschool und das bleibt auch so, aber ich habe das Gefühl, dass unser USP oder unser Standing mit dem, was wir gerade tun am Markt, sei es bei Kollegen, sei es aber auch bei den Gästen, besser platziert ist als jemals zuvor. Zumindest gibt mir das die Ausleistung wieder. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wir fühlen uns einfach gut mit dem, was wir tun. Und daraus resultieren dann halt auch mehr Urlaubsphasen oder wo ich einfach Nein sage zu Veranstaltungen, wo ich sage, da machen wir lieber alle frei, anstatt dass wir am Ruhetag dann noch ein Catering machen. Nicht, weil es uns zu gut geht, sondern weil ich einfach spüre, dass das der bessere Weg ist. Emotional für uns, wie aber auch für meine Crew. Und dieses USP, was ich da so irgendwie so mit mir rumtrage seit ein paar Jahren, dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir hier so haben, das möchte ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Und deswegen haben wir uns da jemand Bestimmtes gesucht, der uns versucht, da jetzt zu unterstützen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Weil das ist ja schon, wir sind ja schon ein bisschen wie eine kleine Marke in der Familie, sage ich jetzt mal mit dem, was wir uns hier geschaffen haben, über all diese ganzen Jahre seit 1864. Und ich glaube, das kann man noch ein bisschen, nicht ausschlachten, das wäre das völlig falsche Wort, aber noch ein bisschen mehr
feinjustieren.
Ja, feinjustieren, betonieren, in den Rahmen geben. So wie wir es eh schon gemacht haben, aber jetzt nochmal Profis drüber schauen. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand super zu Hause grillen kann für seine Familie und seine Freunde für 20 Mann. Alle sagen, Alter, du machst das richtig krass jeden Sommer, sind 20, 25 Leute, machst du ein Grillbuffet, ist der Hammer. Trotzdem kann der keine Hochzeit ausrichten für 80 Personen. So, und so ist das auch. Ich habe ein Auge für ein Restaurant, meine Frau und meine Eltern auch. Wir machen das lange, wir fühlen uns selber wohl, gehen gerne bei Kollegen und Freunden und Freundinnen und wie auch immer essen. Aber ein Innenarchitekt hat halt schon nochmal eine andere Sicht darüber. Ne? Das ist der Punkt. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns den nächsten Step mal wieder gehen. Alle 6, 7, 8, 9 Jahre holen wir professionelle Hilfe dazu, um das einfach nochmal von außen bewerten zu lassen. Und was könnte man anderes machen?
Hast du das von deinem Vater? Also es fällt ja schon auf, dass du ein sehr rückgratiger Mensch bist, falls es dieses Wort in der Zusammenstellung gibt. Also du bist ein Mensch mit einem ziemlichen Rückgrat. Du hast ganz offensichtlich auch keine Probleme damit, die Dinge beim Namen zu nennen, eben weil sie dir wichtig sind. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, du gibst Dinge aus der Hand, von denen du offenbar easy aus der Hand, von denen du weißt, andere Hände können die besser bewerkstelligen.
Ja, aber natürlich. Das ist doch auch.
Naja, so natürlich ist das nicht. Das hat dann ja wieder was mit dem vorhin angesprochenen Ego zu tun. Das ist ja nach wie vor nicht nur auf die Gastrobranche, sondern auf alle Branchen bezogen. Gibt es ja immer wieder Menschen, die Dinge erstmal nicht aus der Hand geben, eben weil sie entweder diese Verantwortung behalten wollen, weil sie eben nicht in der Lage sind, sich Dinge nochmal aneignen zu lassen oder zu sehen, die können andere besser, oder aus noch egomaneren Gründen. Und ich habe bei dir den Eindruck, dass du auf der einen Seite sehr gerne bei deinem Leisten bleibst, aber auf der anderen Seite kein Problem hast, wenn es der Richtige oder die Richtige ist, das auch abzugeben. Und das ist ja auch eine Art des Vorlebens fürs Team und das kriegt man ja mit.
Ja, ich glaube, das musste ich mir auch ein bisschen aneignen, weil ich aus einer Generation komme, beziehungsweise auch Chefs gehabt habe, wo wenig links und wenig rechts ist. Du hast zwar immer ein Team um dich herum gehabt, aber das ist, du hast halt echt immer wenig aus der Hand gegeben. Und mein Vater war auch immer so gewesen, was ich jetzt nicht als negativ sagen möchte. Er ist halt auch ein ganz anderes Baujahr. Aber trotz alledem, wir können nun mal nicht alle alles selber machen. Das macht einfach auch gar keinen Sinn. Und Verantwortung abzugeben oder auch Dinge andere Menschen machen zu lassen, ist einfach auch super sinnvoll, damit Menschen sich auch, also ich wäre vielleicht auch heute gar nicht in der Position, in der ich bin, wenn ich nicht Menschen, vorgesetzte Kollegen oder auch meine Eltern gehabt hätte oder meine Frau in all den Jahren, die zugelassen hätten, dass ich mich entwickeln kann. Und wenn mir jemand das Vertrauen gibt, etwas zu machen und mich selber zu beweisen und zu gucken, nur so kann man sich entwickeln. Und das versuche ich auch hier im Haus zu machen, logischerweise. Hat jetzt nichts mit der Architektin zu tun, aber ich muss ja was abgeben, weil es kann ja auch sein, dass ich gleich runtergehe. Wir haben eine sehr steile Treppe, die Küche. Jeder, der unser Haus kennt, kennt die Treppe. Wenn ich da jetzt abschmiere und mir den Oberschenkel breche, dann bin ich ja auch.
Nicht.
Ja, aber dann bin ich ja auch 4 Wochen nicht hier, muss ja trotzdem weiter funktionieren.
Aber Oberschenkel-Halsbruch 4 Wochen, da wärst du aber schnell wieder da.
Ja, hatte meine Mutter letztes Jahr Oberschenkel-Halsbruch und die Hüfte angebrochen mit über 70.
Sagt man ja, das war's dann in der Regel.
Ja.
Wie geht's ihr?
Die Bombe, die war nach 4 Wochen wieder raus, hat die 6 Wochen die Teller getragen im Restaurant. Völlig krank.
Guck mal da.
Ja, aber es sind so diese alten Gastros von früher, die sind irgendwie alle unzerstörbar. Zum Glück.
Was steht als nächstes an, Sascha? Gibt's irgendwas, wo du sagst, darauf könnt ihr euch aber mal richtig freuen?
Und ja, auf meinen Sommerurlaub.
Nimmst du uns auf Instagram mit?
Ja, klar, weil ich fahre in meine zweite Heimat, kann ich nicht sagen. Ich war jetzt mittlerweile schon oft da, aber ich lieb's halt einfach und ich freue mich so sehr drauf, weil wir es nur alle paar Jahre machen. Das ist die Westküste Kanadas.
Ach, guck mal.
Wir sind diesen Sommer mit den Kindern und sehr guten Freunden mit den beiden Kindern, mit 2 Wohnmobilen für fast 23 Tage, weil wir den Sommer komplett dann, also wir haben, ich glaube, 24 oder 25 Tage zu im Restaurant, wir sind knapp 23 Tage, sind wir in British Columbia und Alberta.
Da ist immer schön leer, da ist keiner da.
Geiler Witz, aber stimmt nicht ganz. Da ist im Sommer schon was los, aber.
Und WM ist doch.
Ja, aber wir fahren danach. Wenn mein Freund Anton abgereist ist, kommen wir.
Ich wollte gerade sagen, kannst du mit Anton Schmaus habe ich übrigens die Tage geschrieben, weil ich ihn natürlich hier einladen möchte, um nochmal über das Degustationsmenü für die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil man sagt ja, gewonnen und verloren wird mit dem richtigen Essen. Ich glaube, da gibt es weniger fette Soßen. Also, wenn alles gut geht, wird er noch im Mai vor der WM kommen, um einfach auch mal ein bisschen darüber zu sprechen. Aber okay, genau.
Den mag ich sehr gern, ja. Wir waren im Anfang Dezember, wir haben so eine Kumpelstour mit ein paar Jungs. Vorletztes Jahr waren wir in Berlin, jetzt letztes Jahr Anfang Dezember waren wir in Amsterdam und haben uns da schöne 24 Stunden gemacht. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange.
Was habt denn, das zitieren wir, haben uns schöne 24 Stunden gemacht. Was ist denn das für eine Art von Wohnmobil? Ist das so ein richtiges Glamping-Ding dann?
Ein Motorhome. Also Motorhome ist ein richtiges Wohnmobil. Das Ding, wir sind zu viert, die Kinder...
Ja, aber ist das aber so richtig Kinder, amtliches?
Ja, ja, klar, logisch. Geil. Wir machen ja auch knapp, also die Strecke, die wir ausgearbeitet haben, wir haben auch die Campingplätze schon vorgebucht. Wir besuchen auch ein paar Freunde da. Ich habe mittlerweile echt ganz gute Connections da drüben, weil es eigentlich schon ein paar Mal da war. Und die Tour jetzt mit ein paar anderen Zielen, aber mittlerweile das 4. oder 5. Mal schon mache. Wir sind gute 3.500 Kilometer einfacher unterwegs. Das musste vorher gut abstechen. Und da brauchst du ein bisschen Platz. Und unsere Tochter ist mittlerweile, wie gesagt, auch 13. Der Kurze ist 8. Die pennen in der Alkove, also oben über der Fahrerkanzel. Wir pennen hinten im Doppelbett. Das Super. Ding hat irgendwie 7,60 Meter. Aber das brauchst du auch für so eine Tour. Der Kühlschrank ist voll mit Dosen Bier und Fleisch. Jeden Abend wird Feuer gemacht. In Bergseen schwimmen, Bären beobachten, wandern, schwimmen im Pazifik, schwimmen in Bergseen. Also das ist schon echt, das ist einfach. Die Leute fragen mich immer, Alter, du bist so busy. Und dann setzt du dich ja noch irgendwie 3.500 Kilometer hinter Steuer. Und ich sag dir eins, wenn du da im Sommer, das ist in der Regel bis jetzt immer geiles Wetter gewesen, mit deinem Country-Radiosender und deiner Family mit 80, mit dem Tempomat über den Highway tuckerst durch die Rocky Mountains oder hinten am Pacific Rim Nationalpark, also hinten in Vancouver Island, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist nicht anstrengend, das ist einfach nur geil.
Vor allem 3 Wochen ist dann ja wirklich auch eine amtliche Auszeit, ne?
Ja, das ist geil. Das machen wir immer im Sommer. Also wir splitten halt immer, im Frühjahr sind es immer so 7 bis 9 Tage. Dann machen wir noch ein langes Wochenende im Juni über die Feiertage, sind nochmal 4 Tage zu. Dann im Sommer sind es immer 21 bis 24. Dann im Herbst, also im Oktober, sind es nochmal 9 oder 10 Tage. Und dann nach Weihnachten sind es dann wieder nochmal 9 oder 10 Tage über Silvester. Toll. So haben wir immer so diesen Split, dass du sagst, du hast irgendwie 2, 2,5 Monate oder so Arbeit und dann hast du wieder frei, dann wieder Arbeit, dann wieder frei, dann hast du immer so eine kürzere Zielsetzung und bleibst energetischer und ehrgeiziger. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Also bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wer Sascha und Familie live und in Soße erleben möchte, macht das am besten noch so bis Ende Juni, ne?
Ja, im August sind wir weg, im August schließen wir.
Gut, dann nehmen wir den Juli noch mit dazu. Dann einfach mal ins deutsche Dreiländereck fahren und gucken, wo ihr rauskommt, um dann zwischen Degustationsmenü und dem Schnitzel wählen zu können. Das ist das eine. Dann gibt's dich natürlich überall dort zu sehen, wo man Menschen sieht, eben auf Instagram und sonstigen Plattformen. Auf der Internorga habe ich dich gesehen. Sind es noch irgendwelche anderen Messen, die jetzt stattfinden für dich?
Nein, gar nichts. Ich habe dies Jahr noch ein, zwei Events, wo ich bei netten Kollegen kochen werde, unter anderem beim Boris Rommel zum 10-jährigen Jubiläum, 2 Sterne in der Friedrichsruhe und noch ein, zwei Sachen dieses Jahr. Und ich habe noch ein paar tolle Gastköche und ja, alles cool.
Wunderbar.
Wir sind entspannt,
Sascha,
wir freuen uns.
Dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nichts weiter zu sagen als vielen Dank für das wirklich schöne Gespräch.
Dankeschön.
Und vor allem für dieses sehr authentisch wirkende Gespräch.
Das freut
nichts
mich.
Anderes habe ich an der Stelle erwartet. Aber es gibt ja dann tatsächlich, da gebe ich dir natürlich auch recht, man hat nicht immer nur die absoluten authentischen Gespräche, was auch an der einen oder anderen Stelle nachvollziehbar und zu verstehen ist, aber du weißt ja ganz offensichtlich nicht nur, wo du herkommst, sondern auch, wo du hingehörst und dementsprechend muss das ja alles Hand und Fuß haben. Die Art und Weise, wie ihr Mitarbeitende führt, daran kann sich wahrscheinlich auch noch der eine oder die andere eine Scheibe abschneiden. Und das Schönste bleibt ja wirklich, dass man wählen kann, ob man bei euch ganz fein ist oder ganz Schwein ist.
Du hörst einfach nicht auf.
Nein, ich höre einfach nicht auf. Und ganz zum Schluss will ich auch noch unseren Zuhörenden sagen, falls ihr mal was essen wollt, was ganz Schnelles, dann kann ich einen Geparden empfehlen. In diesem Sinne.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tschüsseldorf.
Tschüsseldorf, sagt der Sascha Stemberg. Ich sag Servus, hallo, denn ich habe noch eine schöne Nachricht in eigener Sache. Studio Gastro wird ab nächsten Donnerstag, Trommelwirbel, alle 7 Tage kommen. Ich wollte eigentlich sagen, jede Woche. Also jeden Donnerstag kommt jetzt Studio Gastro. Wie geil ist das denn? Nicht mehr 14-tägig. Wir sind jetzt alle 7 Tage am Start. Erstmal muss man sagen, es ist so eine Art Testballon. Aber das machen wir jetzt erstmal ein paar Wochen. Also mal mindestens 4, 5 oder 6 Wochen. Zugegebenermaßen ist es so eine kleine Sonderedition, die zwischen den klassischen Folgen kommt, aber ist am Ende ja vollkommen egal. Wir servieren ab sofort alle 7 Tage, jeden Donnerstag, einmal die Woche, Studio Gastro. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Richtig geil.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.